Dienst. Und wie der Schluss ausgeht, wisst ihr normalerweise. Den Schluss unserer Gottesdienste bildet im Allgemeinen sozusagen traditionell das Segensgebet. Es stellt uns unter den Schutz Gottes für die kommende Woche und spricht uns seine Zuwendung und Begleitung zu. Häufig besteht es aus Bibelworten oder freien Gebeten, die einen Zuspruch Gottes ausdrücken und mehr als einen Wunsch oder eine Bitte darstellen. Ein solches biblisches Segenswort wollen wir heute zu uns sprechen lassen in der Predigt. Es ist der Schlusssatz aus dem zweiten Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Er lautet: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein leicht einprägsamer Satz. Was geschieht eigentlich, wenn Gott uns segnet? Eine ganze Menge, könnte man sagen. Und das kann auch ganz unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Formen annehmen. Aber wenn man das in einem Satz zusammenfassen kann, besteht der Segen Gottes aus seiner erlebbaren Gegenwart. Ich spüre das, ich merke das, dass Gott da ist und dass ich nicht allein bin und dass er mitgeht und dass das Kraft entfaltet. Der unsichtbare, aber lebendige Gott begegnet uns persönlich. Ein unheimlich kostbares Lebensgeschenk. Gott zeigt sich. Und dabei zeigt er, wer er ist und wie er ist. Freundlich zugewandt. So kommt er uns nahe. Er berührt uns. Wir sehen sozusagen, wenn wir uns das ein bisschen vorstellen können, wir sehen sozusagen sein Lächeln, wenn er uns begegnet. Nicht nur seine Zornes- oder Sorgenfalten. Gott lächelt, wenn er dich sieht. Und damit löst er ja was aus. Oder will er etwas auslösen. Er will uns selber zum Leuchten bringen. Und das nicht nur in besonders heiligen oder feierlichen Momenten, sondern gerade auch mitten im Alltag möge er auch herausfordern oder grau daherkommen. Der Segen Gottes besteht aus seiner erlebbaren Nähe und Gegenwart. Und dabei geht es nicht in erster Linie um Dinge, die er uns schenkt, wie innere Gelassenheit und Frieden und Dankbarkeit, inneres Gleichgewicht oder so, sondern es geht in erster Linie um persönliche Begegnung. Wie mit einem ganz engen Freund, in der Gott uns zeigt, wer er ist und wie er ist. Und genau das, nehmen wir uns noch einen Moment Zeit, den Satz auf uns wirken zu lassen. Wenn Gott uns segnet, lässt er uns seine Gegenwart erleben. Gott segnet uns als Vater und Schöpfer der Welt, als Messias Jesus, der rettet und befreit, und als Heiliger Geist, Gottes Anwalt und Beistand für uns. Das drückt unser Predigttext aus. Und darin besteht der Segen Gottes, dass er uns als Vater und Schöpfer der Welt und auch unseres Lebens begegnet, als der rettende Messias Jesus und als Heiliger Geist, als göttlicher Beistand und Anwalt. Im Predigttext, der zuvor eingeblendet war, habt ihr drei verschiedene Farben gesehen. Und das ist nicht ganz zufällig. Einmal werden die verschiedenen Personen Gottes, wird Gott dreifach charakterisiert. Und interessant ist schon die Reihenfolge, mit der Apostel Paulus das tut. Zuerst nennt er Jesus Christus und das, was für ihn typisch ist, seine große Gnade. Und entspricht damit vermutlich dem, was auch ihr, vermute ich mal, kennt. Ich weiß nicht, was oder wer euer erster Zugang zu Gott war. Vermutlich habt ihr Gott kennengelernt über Jesus, seinen Sohn, unseren Retter, den Retter der Welt. Und habt auch das kennengelernt, was für Jesus über alle Maßen typisch ist, dass er Gnade walten lässt, Gnade vor Recht, und uns damit eine zweite oder auch eine zweitausende Chance gibt. Und dass sich damit gut leben lässt. Ohne die Sorge und Angst, dass mich zeitlebens meine eigene Vergangenheit verfolgt und ich diese Hypothek nicht mehr loswerde. Sondern Jesus ist dazu gekommen, dafür hat er gelebt, dazu ist er gestorben, damit das Wirklichkeit wird, dass wir seine Gnade persönlich erfahren, sein Wohlwollen, seine Großzügigkeit. Und wir haben es ja schon am Anfang des Gottesdienstes im Wochenspruch gehört. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Gottes Gabe ist das. Das macht uns der Apostel Paulus hier sehr, sehr deutlich. Und genau auf der gleichen Linie, man könnte sagen, auf der gleichen Wellenlänge, fast ununterscheidbar damit, spricht er in der nächsten Zeile seines Schlusssatzes im 2. Korintherbrief. Nochmal den Predigtext zurück, bitte. Und die Liebe Gottes des Vaters, Gnade und Liebe lassen sich wirklich kaum unterscheiden. Das sind im Neuen Testament Ergänzungsbegriffe. Und im Hebräischen, im Alten Testament bildet das sogar ein und dasselbe Wort. Also wir merken das schon, Gott handelt hier als Team. Zunächst hier als Doppelpack. Vater und Sohn wirken zusammen und wollen uns das ganz tief ins Herz und bis in die Fingerspitzen hinein diktieren, sage ich jetzt nicht, aber hineinsprechen, zusprechen, dass uns das prägt, dass das bei uns ankommt. Trotz all der vielen Fehlversuche im Leben bei dir und bei mir. Dass wir aufatmen können angesichts der Tatsache, dass Gott dir eine neue Chance gibt. Und dass Jesus nicht nur, als er in seinen letzten Augenblicken vor seinem grausamen Kreuzestod gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass dieses Gebet erhört worden ist. Das will Gott uns durch seine Liebe immer wieder neu zeigen. Denn dieses Gebet hat der Vater erhört. Und wir leben aus seiner Vergebung und der Möglichkeit, noch einmal neu anzufangen und eben nicht auf unsere Herkunft oder Vergangenheit festgelegt zu sein. Wir leben von Liebe, von der uneigennützigen Liebe Gottes. Und sie bildet das unvorstellbar große Startkapital unseres Lebens. Selbst wenn wir 60, 70, 80 oder älter sind, können wir mit diesem Kapital des Lebens immer wieder, Gott sei Dank, neu durchstarten. Während Gnade und Liebe und Jesus Christus und Gott, der Vater, hier sehr eng beieinander charakterisiert werden in ihrem Leben, setzt der Apostel Paulus mit dem dritten Akzent eine besondere Note, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Damit beschreibt er sozusagen das Spezialgebiet des Heiligen Geistes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie ermöglicht, dass wir einerseits mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Befreier, persönlich in Kontakt kommen können. Diese Gemeinschaft baut eine Brücke von Gott zu uns. Und auch zwischen uns Menschen, deren unterschiedliche Ansichten, Meinungen und Prägungen oft tiefe Gräben bilden. Und über solche Gräben kommen wir oft gar nicht so einfach hinweg. Wir erleben das in unserer Gesellschaft, wie viele Gräben es gibt. Und wie stark die Kräfte sein können, die eher auseinandertreiben wollen, die polarisieren und die Unterschiede betonen, statt die Gemeinsamkeiten. Und der Heilige Geist ist dazu gekommen, um Gemeinschaft zu stiften, Gemeinschaft zu erneuern, Gemeinschaft zu erhalten und Brücken zu bauen. Der Heilige Geist ist der große Brückenbauer und Gemeinschaftsstifter zwischen Gott und uns, sozusagen die Vertikale, die wir hier im Kreuzesbalken sehen, aber auch zwischen Menschen in der horizontalen Ebene, die wir im zweiten Kreuzesbalken sehen können. Und diese Gemeinschaft, die von Gott kommt und die der Heilige Geist verkörpert und immer wieder stiftet, die erweist sich, die wird oft unterschätzt, die erweist sich als unwahrscheinlich kraftvoll. Die hält viel aus. Die hält Spannungen aus, die hält Unterschiede aus, die hält Konflikte aus. Die Gemeinschaft, die der Heilige Geist ermöglicht, erhält und erneuert, bewirkt eine große Resilienz, eine Widerstandskraft, von der heute berechtigterweise oft die Rede ist, weil wir die brauchen. Widerstandskraft gegenüber den Tendenzen, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben können und wollen. Der Heilige Geist hält und führt zusammen und überwindet dabei in erstaunlichem Maß Grenzen, kulturelle Barrieren zwischen Jung und Alt, zwischen Frauen und Männern, zwischen Deutschen und Menschen mit einem Fremdenpass. Wir brauchen diese gemeinschaftsstiftende Wirkung des Heiligen Geistes. Nötiger als das in ruhigeren Zeiten als unseren erschien. Nun haben wir im Schnellkurs sozusagen Gottes Wesen und Wirken in seiner Dreieinheit kurz beleuchtet. Für viele Christinnen und Christen ist das eher eine abstrakte Vorstellung und komplizierte Lehre, mit der sie für gewöhnlich wenig für sich in ihrem Leben anfangen können. Für Paulus aber bildet Gottes Trinität eine ganz zentrale Stellung und entscheidende Kraftquelle des Lebens. Und damit wir uns das ein bisschen plastischer vorstellen können, lade ich euch jetzt in der Predigt zu einer kleinen persönlichen Entdeckungsreise ein. In den nächsten Minuten. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht nur ein bisschen Vorstellungsvermögen. Stell dir dein Leben als eine Entdeckungsreise vor. Du bist plötzlich in einer recht offenen Landschaft, wo du noch nie warst. Und du bist neugierig. Ob von Beruf neugierig oder jetzt besonders neugierig. Du bist offen. Du schaust dich um. Und in einiger Entfernung siehst du etwas, was aus der Landschaft, aus der ebenen, flachen Landschaft sozusagen heraussticht. In einiger Entfernung siehst du einen interessant aussehenden roten Turm, runden Turm. Und seine hell leuchtende Farbe zieht dich irgendwie an. Du kommst näher und fragst dich, ob man da hochsteigen kann. So hoch ist er ja nicht, die paar Stufen schaffst auch du. Du umrundest den Turm also, den runden Turm, und stellst erstaunt fest, dass er nicht eine Tür, sondern drei Türen hat. Und jede davon ist offen. Die sieht schon interessant aus. Die Türen sind schon ganz individuell, ganz eigen gestaltet. Mit Schnitzwerk und kunstvollen Türklinken und auch farbig gestaltet. Wenn ihr den Predigtext seht, ahnt ihr schon, ja, es gibt eine rote Tür, es gibt eine grüne Tür und es gibt eine blaue Tür. Und nacheinander probiert ihr das aus. Öffnet die eine, öffnet die andere und merkt, sobald ihr durch die Tür gekommen seid, findet ihr eine Wegbeschreibung vor. Eine rote, eine grüne und eine blaue Wegbeschreibung, wie ihr in diesen sehr interessanten, ungewöhnlich gestalteten Turm nach oben auf die Plattform kommt. Und da ihr gerade Zeit habt und wie gesagt sowieso neugierig seid, lasst ihr euch Zeit, ihr probiert das einfach aus. Sozusagen alle drei Wege da nach oben. Und dann erreicht ihr die Plattform und dort oben seht ihr wieder drei verschiedenartige und auch verschiedenfarbige fernrohrartige Gegenstände, mit denen ihr die Landschaft erkunden könnt. Rotes, grünes und ein blaues. Und die benutzt ihr, alle drei, und staunt. Und je mehr ihr da durchguckt und auch durch alle drei durchguckt, staunt ihr immer mehr. Ein Fernrohr zum Beispiel ist auf den Horizont gerichtet und ermöglicht einen Rundumblick auf die markanten Höhenzüge und Bergspitzen. Ein anderes ist nicht nur in die Weite gerichtet, sondern wenn ihr so wollt, eher auf die Tiefe und verfolgt die verschiedensten Wasserläufe, die es in der Landschaft gibt. Es lenkt den Blick jeweils auf die Quelle der Bäche und Flüsse und verfolgt ihren Verlauf bis in die Mündung der Seen und schließlich des Meeres. Und das dritte Beobachtungsgerät hebt das großartige Beziehungsnetz der Wege, der Straßen und Brücke hervor, die die Landschaft durchziehen und prägen. Und du bist beeindruckt von der Verschiedenartigkeit der Beobachtungsmöglichkeiten, die diese drei Fernrohre bieten. Und du merkst, ein jedes ergibt ein neues Bild und bereichert deine Sicht der Dinge und des Lebens enorm. Du wärest ärmer dran, wenn du dich nur auf ein Gerät, das in deiner Lieblingsfarbe zum Beispiel, beschränken würdest. Der ganze Turm lädt dich ein, alles in den Blick zu nehmen. Und dann verspürst du eine ganz neue Freude und Motivation, die Landschaft, dein Leben, persönlich neu zu erkunden und das aufzusuchen, was du von der Plattform des Turmes entdeckt hast. Soweit das Gleichnis und die Entdeckungsreise. Und sie will Sehnsucht und Appetit wecken, Gott auf dreifache Weise zu erleben. Dein Blickwinkel von Gott kann erweitert werden. Gott will dir neue Seiten von sich zeigen. Seine Möglichkeiten, wie er dir begegnen kann und wie du ihn kennenlernen darfst, ist vielfältiger, als du bislang genutzt hast. Wenn du bisher vielleicht vor allem mit Jesus im Gespräch warst, dann lerne auch Gott als Vater neu kennen in einer oft vaterlosen Zeit. In meiner Generation sind viele Väter im Krieg geblieben und andere waren durch Berufsauslastung in der Familie oft abwesend und haben bei den Kindern sowas wie ein Loch hinterlassen. Da hinein kann und will Gott wirken, indem er sie seine ganz starke Vaterschaft nicht nur zeigt, sondern auch zuspricht und damit bewirkt, dass du, wie alt du im Moment auch bist, neu lernen kannst, wie ein Vater Verantwortung zunächst für dein eigenes Leben zu übernehmen und die Verantwortung nicht auf deine Eltern oder die Umstände zu schieben. Und wenn der Heilige Geist in deinem Leben bisher eher blass geblieben und nur selten konkret in Erscheinung getreten ist, will er auch mit dir persönlich eine enge Beziehung aufbauen, wie du sie mit Jesus vielleicht schon hast oder mit deinem himmlischen Vater. Denn er ist auch für dich dein persönlicher Gottesbeistand, Anwalt und Tröster. Deswegen nutze bitte Gottes ganzes Beziehungsspektrum. Denn das habt ihr hoffentlich vielleicht schon geahnt und ein bisschen gemerkt, die Dreieinheit Gottes ist viel mehr als ein abstraktes Gedankengebäude und eine komplizierte Lehre. Seine Trinität spricht eine persönliche Einladung an uns aus, ihn neu und auch noch ganz anders zu entdecken. Denn er ist größer und viel gestaltiger, als unsere Gewohnheiten und Vorstellungen erscheinen lassen. Und jetzt die letzte Folie, bitte, die das alles noch einmal zusammenfasst. Wir lassen uns auch eine Minute Zeit, das, was ich eben erläutert habe, noch einmal auf uns wirken zu lassen. Gemeinschaft stiften, erhalten und erneuern, sowie Grenzen überwinden angesichts aller Unterschiede, Spannungen und Konflikte, die unsere Welt prägen, bilden das Spezialgebiet des Heiligen Geistes und besteht besonders für die horizontale Dimension unseres Glaubens. Gut, fassen wir das Ganze zusammen. Wie ist Gott? Wie wirkt und wie segnet er? Er selbst ist gelebte Beziehung. Er selbst verkörpert Gemeinschaft. Gott ist ein Team. Gott ist Gemeinschaft in sich. Er wirkt als Dreierpack. Und er ermöglicht, fördert und enthält Beziehung und Gemeinschaft, wo er nur kann. Mit sich selbst, dem dreieinen Gott und auch untereinander. Mit ganz unterschiedlich gestrickten Menschen. Auch solchen, die ganz anders sind als wir selbst. Denn er, der Anfang, Mitte und Ziel unseres Lebens bildet, verdient unser Vertrauen. Er teilt sein Leben vorbehaltlos mit. Und er spornt uns an, dass auch wir das ganze pralle, volle Leben miteinander teilen. Und nicht nur schöne Gedanken, Ideen oder Sonntagsworte. Darauf können wir bauen. Amen.